Der Kopfbahnhof als Leidenschaft des Bauches. Über das Anti-Emanzipatorische in den Protesten gegen das Wahnsinnsprojekt Stuttgart 21. Eine Sendung von Markus Merceau und Lothar Gallo-Bergemann.
Am Sonntag findet in Baden-Württemberg bekanntlich die Volksabstimmung über Stuttgart 21 statt. In den Schulen bröckelt der Putz, in den Krankenhäusern sterben Menschen, weil zu wenig Personal da ist. Sozialleistungen werden zusammengestrichen, aber um 19 Minuten schneller in Ulm zu sein, werden gigantische Mengen gesellschaftlichen Reichtums investiert. Das Projekt S21 ist Ausdruck des herrschenden Leistungs-, Wachstums- und Geschwindigkeitswahns. Nicht das gute Leben für alle ist das Ziel der warenproduzierenden Gesellschaft, vulgo des Kapitalismus, sondern immer mehr und immer schnellerer Maximalprofit, koste es, was es wolle.
Doch wir wollen hier nicht den 10.000. Beitrag über das Projekt Stuttgart 21 selbst bringen, sondern uns der Frage widmen, wie viel Vernunft, wie viel Emanzipatorisches steckt eigentlich in den Protesten dagegen? Unsere Untersuchung wird, das sei schon mal verraten, wenig Ermutigendes zutage fördern. Denn Wut und Protest sind leider noch kein Ausweis für Vernunft. Die Opposition gegen Wahn kann selber Wahnhaftes hervorbringen. Die Proteste gegen Stuttgart 21 sind für viele längst zu einer Chiffre geworden. Für die einen verkörpern die Proteste eine Avantgarde neuen demokratischen Selbstbewusstseins, eines neuen Partizipationswillens, und zwar nicht der ausgegrenzten und marginalisierten, sondern des situierten Bürgertums. Ausgerechnet in der ansonsten des Widerspruchs und der Proteste unverdächtigen Metropole Baden-Württembergs. Den anderen symbolisieren die Proteste ein neues Wutbürgertum, Personifikationen eines emotionalen Reizreaktionsschemas. Die Apologeten der Marktwirtschaft unter den Kritikern der Proteste fordern mehr Realitätssinn, mehr Konformismus. Sie können nicht ertragen, dass andere sich noch nicht ebenso marktkonform zugerichtet haben wie sie selbst. Andere, klügere Kritiker der Proteste bemängeln nicht die mangelnde Angepasstheit der Protestler, sondern deren Bewusstsein bzw. Unbewusstsein. Das Unbehagen an der Gesellschaft und die eigenen Abstiegsängste führten bei den Protestlern nicht zum Gedanken, zu einer tatsächlichen Kritik, die nicht den allzu beliebten Verkürzungen und Ressentiments obliegt, sondern nur zum Aufschrei eines vagen Bauchgefühls, das sich lediglich an Oberflächenphänomenen ausagiert.
Um die Tatsache, dass die Verhältnisse sich nicht von alleine zum Besseren bewegen und schon deshalb eine Weigerung mitzumachen und mitzuspielen, ein Zwang zu protestieren, wie Herbert Marcuse 1966 formuliert, besteht, ist nicht umhinzukommen. Eingriffe, Proteste, Zurückhalten, verstärkt durch Passivität die Übermacht der gesellschaftlichen Zwänge und Zumutungen. Zugleich ist damit jedoch noch nichts gesagt über das die Proteste tragende Bewusstsein, welches angesichts der Vormacht der Verhältnisse vor den Einzelnen beides sein kann. Kritisches, sich selbst misstrauendes Bewusstsein sowie ein bloßer, kopfloser Reflex der Realität, Adorno, und damit Verlängerung oder Zuspitzung jener schlechten Verhältnisse und deren Zwänge, gegen die es vorgibt, zu sein.
So notwendig es ist, sich nicht mit den Verhältnissen abzufinden, so erschreckend ist der als Parole verkleidete Mordaufruf oder zumindest Mordwunsch: Grube auf, Grube rein, Grube zu, dann ist Ruhe. Kurzum, die Auseinandersetzung mit jedem Dilemma aus einerseits dringender Notwendigkeit und andererseits gesellschaftlicher und bewusstseinsmäßiger Blockade, in dem sich gesellschaftskritische Praxis heute nach dem vermeintlichen Ende der Geschichte mehr denn je befindet, wird Gegenstand sein der folgenden Stunde.
Über Angst und Empörung einer bedrängten Figur, des Wutbürgers.
Die deutschen Wutbürger fühlen sich bedrängt von innen und außen zugleich. Von innen bedrängt durch Ängste vor Veränderung, vor sozialem Abstieg, vor Eigentumsverlust. Von außen durch die als Betrüger ausgemachten Politiker, die ihnen nicht nur das Geld aus der Tasche ziehen, sondern es auch noch so verwenden, wie es den Wutbürgern nicht einleuchten will. Angst und Betrug sind die zentralen Stichwortgeber, um die Anziehungskraft jener Proteste zu ergründen. Die Stuttgarter Wutbürger demonstrieren nicht. Nicht gegen tagtägliche Härten, gegen Nichtdeutsche bei der Abschiebung. Nicht gegen Hartz IV, gegen die Rente mit 67 oder die Verelendung einer abgehängten Unterschicht. Nicht gegen Sarrazin, sein Lob des Stärkeren und der Marktwirtschaft. Nicht gegen Nationalsozialisten, selbst wenn diese das höchste politische Amt im Ländle bekleideten. Nicht gegen die iranische Bombe und nicht gegen das iranische Regime.
Zitat Katrin Dingler aus der Jungle World. Nur weil sie einmal die Staatsgewalt in ihrer negativsten Form am eigenen Leib erlebten, erklären sie sich noch nicht mit denen solidarisch, die diese Gewalt sonst immer zu spüren bekommen. Der Protest ist verbissen und rachsüchtig. Zitat Ende. Stuttgarter Wutbürger demonstrieren denn auch für das heimische Gehölz und den Juchtenkäfer, für Heimatschutz und dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Gegen die Tieferlegung eines Bahnhofs, dessen Erdung zugleich die Angst vor dem eigenen Abstieg und der eigenen Erniedrigung weckt, wie auch durch die aufwendige politische Planung und Organisation scheinbar Schuldige für die eigene Ohnmacht und Misere gleich mitliefert.
Es scheint, als manifestiere sich in den Protesten gegen Stuttgart 21 ein Gefühl des Betrugs, wie man es auch aus den Debatten um ökonomisch Überflüssige kennt. Einerseits fühlt man sich betrogen von den Unterschichtlern, Sozialschmarotzern oder Migranten, die ihnen zu viel ficken, faulenzen oder auf unsere Kosten leben. Andererseits fühlt man sich betrogen von denen da oben, von Politik und Wirtschaft, die über die Köpfe der Menschen hinweg, über deren hart verdiente Zwangsabgaben, also Steuern, verfügen. Beides erscheint den Wutbürgern als Betrug und der Betrug wird als Skandal empfunden. Skandalisiert werden aber nicht Verhältnisse, etwa dass es überhaupt eine Unterschicht gibt oder ein Staat oder die ökonomischen Zwänge und Zumutungen, die der ökonomischen Logik des Kapitalverhältnisses folgen und die letztlich auch für Stuttgart 21 verantwortlich sind, sondern skandalisiert werden einzig Menschen, die Unterschicht oder eben die Spätzle-Connection. Geldgeile kapitalistische Zombies gehören unter die Erde, nicht unser Bahnhof, kann man heutzutage auf Aufklebern in Stuttgart lesen.
Das Gefühl, betrogen worden zu sein, offenbart neben völligem Unverständnis von sich und vom Verhältnis zu anderen vor allem eins, grenzenlosen Konformismus. Nämlich einverstanden sein mit Kapitalverhältnissen, die einerseits kontinuierlich ökonomisch überflüssige Menschen und andererseits Zwänge, eine ökonomische Rationalität hervorbringt, die gleichgültig gegen die Bedürfnisse der Menschen sind und nicht einmal unmittelbar von ihnen, von niemanden, beherrscht werden. Denn die Gesellschaft wird beherrscht vom Tauschverhältnis, das sich im Kapitalverhältnis verselbstständigt hat. Der Schein der Gesellschaft erscheint als deren Wesen, Soziales als Dingliches, Biologisches als Natürliches. Nichts von ökonomischen Zwängen, in die alle verstrickt sind und die alle tagtäglich reproduzieren, wollen die Wutbürger wissen. Dafür umso mehr von der Gier der Mächtigen.
Reiko Eichkamp schreibt in der Bahamas 61: Oben bleiben. Der Slogan der Stuttgarter Bahnhofsgegner verrät zugleich ihre Motivation. Denn das ist die größte Sorge der grünen Mittelschicht. Oben bleiben, nicht hinuntergerissen werden in die finstere Tiefe, in der die Prekarisierten über Generationen hinweg lebendig begraben werden. Einmal Hartz IV, immer Hartz IV. Das wissen die genau, die ihrerseits selbst von Staatstransfers leben, nur eben deutlich auskömmlicher. Als Lehrer manche, recht viele im weitläufigen Archipel der Projekte, Institutionen, Ämter und Vereine für Integration, Prävention, Inklusion, Kultur und Verständnis.
Angst ist im Gegensatz zur Furcht unbestimmt, diffus. Diese Diffusion ermöglicht es, Standesdünkel und bloße Privilegienverteidigung hinter berechtigten und allzu verständlichen Ängsten einer entfremdeten Gesellschaft zu tarnen. Wenn in etwa die Angst vor der eigenen Überflüssigkeit darin mündet, die eigene Stellung durch die Ausgrenzung anderer, sozial oder individuell schwächerer Menschen zu verteidigen, oder darin, jedwede Veränderung der Gesellschaft abzulehnen, so fungiert Angst als Rechtfertigung der bestehenden schlechten Verhältnisse. Kollektive Zukunftsängste sind in Deutschland zumeist Vorboten kollektiver Aggression.
Wolfgang Port formulierte in den 80er Jahren in seinem Essay Zukunftsangst, die Drohgebärde der Bedrängten, trefflich: Der Begriff Zukunftsangst täuscht einen nur der Sorge ums Wohl der Menschheit verpflichteten uneigennützigen Betrachter vor, wo in Wahrheit ein Privilegienbesitzer über seine möglichen Verluste nachdenkt. Mit Zukunftsangst ist nichts anderes als die Angst vor dem Verlust der Privilegien und der eiserne Wille gemeint, den Besitz derselbigen zu verteidigen. Als Angst deklariert, nimmt der Durchhaltewille die Erscheinungsform einer besonders zarten Empfindsamkeit an. Deren Voraussetzung aber ist ein an Realitätsverlust grenzender Egozentrismus und seine gedankenlose wie brutale Selbstbehauptung. Sie besteht in der fixen Idee, ausgerechnet man selbst müsse eine Zukunft haben, während so viele andere Menschen nicht mal eine Gegenwart besitzen. Das heißt, die Möglichkeit, sich wenigstens heute satt zu essen. Seit es den Bürger gibt, leidet er darunter, vor lauter Bausparen und ängstlichen Vorsorgen nie zum eigentlichen Leben zu kommen. Eine selbstkritische Tradition, die es dem Menschen erlaubt, zwischen sich selbst als einem vernunftbegabten Wesen und dem Unfug zu unterscheiden, der zwangsläufig auch in seinem Kopf herumspukt, hat es in Deutschland nie gegeben. Hat er einzelne Wahnvorstellungen, so fragt er nicht nach deren Ursache, sondern wie ein abergläubischer Wilder nach ihrer Bedeutung als böses Omen für die Zukunft. Hat der Einzelne ein schlechtes, böses Gefühl, so wird sein Verstand dieses Gefühl nicht als falsch und unberechtigt ablehnen oder verwerfen, sondern er wird bemüht sein, das böse Gefühl in ein gutes umzulügen, weil nämlich erstens Gefühle als heilig gelten und weil zweitens jeder weiß, dass ein Deutscher von Herzen gut ist und schlecht geworden allenfalls durch äußere Einflüsse, namentlich den Verstand.
Das Lügenpackbewusstsein. Oder, wenn deine Überzeugungen auf ein Transparent passen, denk lieber nochmal nach.
Stuttgart 21 ist kein volkswirtschaftlicher Irrsinn, wie viele glauben. Irrsinnig ist vielmehr eine Volkswirtschaft, die so ein Projekt gebiert. Die Betreiber von Stuttgart 21 sorgen mit den Milliardenbeträgen dafür, dass die Maschine aus Maximalprofit und Wachstumswahn weiter brummt. Sie handeln entsprechend der Systemlogik.
Doch die Proteste richten sich in keinster Weise gegen diese Logik, sondern gegen vermeintliche Bösewichter. Auf die Frage nach der Ursache für S21 nennen viele 3, 4 oder 5 prominente Namen. Mehr Analyse halten sie offenbar für überflüssig. Und so braust denn seit Jahren schon ein Ruf wie Donnerhall durch Stuttgarts Straßen: Lügenpack, Lügenpack. Wenn nur diese Gierigen, diese Bande nicht wäre, dann hätten wir das Problem gar nicht. Ein klassisch verschwörungsfantastisches Weltbild. Aber natürlich gibt es Profiteure und Seilschaften bei S21. Nur würde, wenn K21 gebaut würde, niemand profitieren, kein Finanzgeschäft getätigt, kein Deal gedreht, kein Billiglohn gezahlt. Viele scheinen ernsthaft zu glauben, dass dann keine Spätzles-Connection, Lügen, Manipulieren und Tricksen und keine unvorhergesehene Kostensteigerung nach der anderen aus dem Hut gezaubert würde.
Kapitalismuskritik gibt es hier nur als Karikatur, als Lobbykritik nämlich. Lobbyismus aber, sprich das Verfolgen seiner eigenen Interessen in einem kapitalistischen Universum, ist der deutschen Ideologie, der es immer ums halluzinierte große Ganze geht, seit jeher besonders suspekt. Ralf Schröder hat in der Konkret diese Denke treffend charakterisiert. Zitat: Man halluziniert den Apparat der staatlichen Verwaltungen und Parlamente als bloße und damit neutrale Form, die recht ordentlich und auch im Sinne des Gemeinwohls funktionieren würde, sobald alle Staatsbürger gleichberechtigt und öffentlich ihre Anliegen hineinkommunizieren dürften. Aus der Perspektive des lobbykritischen Betriebskindergartens können die Erfordernisse der Kapitalverwertung alle anderen Ansprüche nur deshalb beständig dominieren, weil ihre Agenten über einen kurzen Draht zu Entscheidungsträgern verfügen. Zitat Ende. Heilige Einfalt. Ein wenig mehr von Kapitalismus verstehen sollte man schon.
Der Glaube ans Unmittelbare. Über falsche Kritik und die Anbetung des Volkes.
Die zuvor erwähnte Differenz von Wesen und Erscheinung der kapitalistischen Gesellschaft entgeht dem Wutbürgertum, das sich im doppelten Sinne dem Unmittelbarkeitsfetisch hingibt. Erstens im Glauben daran, dass die gesellschaftlichen Resultate unmittelbar auf die Handlungen und Charakterzüge Einzelner zurückzuführen sind und dass es also für die Erkenntnis der Gesellschaft ausreiche, richtig informiert zu sein, die politischen Prozesse transparent zu machen, kurzum, die Verhältnisse, die offen daliegen würden, bloß zu registrieren.
Statt Aufklärung und Selbstreflexion über gesellschaftlich oder individuell Unbewusstes sind die Stichwortgeber der Proteste Transparenz, Information, Lügen und Verschwörung. Gefordert wird ein verantwortungsvoller Umgang mit unserem Geld. Dass Geld selbst Teil des Warenfetischs und damit gesellschaftlichen Zwangs ist, bleibt außen vor. Auf die häufig gestellte Frage, ob man denn eigentlich Marx oder Freud gelesen haben muss, bevor man protestieren darf, kann die Antwort zwar nur Laien lauten, dennoch schimmern bei beiden Erkenntnisse durch, ohne die kein Begriff von Gesellschaft in der Gegenwart auskommt. Nämlich, dass weder die Menschen noch das Ich Herr im eigenen Hause sind. Und das heißt, wer weder von abstrakten, sachlich vermittelten Herrschaftsverhältnissen noch von unbewussten Affekten in der Psyche jedes Einzelnen reden möchte, der schweige besser zu Stuttgart 21 und seinen Gegnern.
Und zweitens manifestiert sich der Unmittelbarkeitsfetisch im Ruf nach direkter Demokratie. Doch vor dem Prinzip Volksentscheid kann einem unter den obwaltenden Umständen nur grausen. Allein die erschreckenden Zustimmungswerte, die die menschenfeindlichen und sozialdarwinistischen Thesen eines Thilo Sarrazin in diesem Volk erhalten, lassen einen vor der unmittelbaren Herrschaft des Volkswillens zittern. Die Ergebnisse der Schweizer Abstimmungen für Minarettverbot und Ausschaffung krimineller Ausländer im Original würden hierzulande wahrscheinlich noch übertroffen von der Wiedereinführung der Todesstrafe, natürlich erstmal nur für Sexualstraftäter, und einer Abstimmung über die Nazi-Forderung Arbeitsplätze zuerst für Deutsche, ganz zu schweigen.
Unglaublich übrigens, und diese Bemerkung wollen wir uns denn doch nicht verkneifen, wie auch viele Linke regelrecht vom Volk besoffen sind und jede Kritik fahren lassen, sobald sich die geliebten Massen auf die Straße begeben. Roger Behrens schreibt in der Jungle World über die aktuelle deutsche Protestkultur.
So zeigt sich bei aller Heterogenität und Disparatheit des vermeintlichen Protestkollektivs doch die Volksgemeinschaft als der einzige gemeinsame Nenner, die Einheit des Rackets. Nicht bei allen, aber bei denen, auf die es anzukommen scheint, wenn in Medien das Bild des von der Meinungsfreiheit geführten Volkes bestätigt werden soll. Der beleidigte, wütende Deutsche. Und genau an dieser Stelle wird greifbar, wie Inhalte bestimmt werden, um dann die Form des Protestes, die Figur Bürger gegen Politiker zu konstituieren. Bekommt man zum Beispiel aus Frankreich Bilder von Großdemonstrationen gegen Sarkozys Antiziganismus? So sind es hierzulande die Bilder von Deutschen, die vor laufender Kamera Muslimen schon mal Pogrome androhen, sollten sie nicht freiwillig verschwinden oder sich freiwillig wie Deutsche verhalten, also wie Deutsche glauben, wie Deutsche denken und Deutsche sprechen. Keine Bilder gibt es hingegen von Hartz-IV-Protesten oder von Gewerkschaftskämpfen. Keine Bilder von praktischer und echter Solidarität, etwa von Aktionen gegen Abschiebung und Rassismus. Wenn man so will, wird hier auf deutschem Boden empirisch vorgeführt, wo die Denkfehler der Debatte über Kommunitarismus und Liberalismus vor 20 Jahren lagen. Die Gemeinschaft ist keine vermittelnde Instanz zwischen Individuum und Gesellschaft, zumal wenn Individuum und Gesellschaft keine konstitutiven Momente der gegebenen Verhältnisse mehr darstellen. Wo Subjekte in der, wie Marcuse es formulierte, eindimensionalen Gesellschaft ohne Subjektivität nur noch als, wie wiederum Adorno und Horkheimer formulierten, ohne Subjektivität nur noch als Pseudo-Individuen existieren, löst sich ein komplexer Sozialcharakter in ein reflexhaftes Reizreaktionsschema auf. Dabei sind es die Gefühle, die zählen. Wenn es einen Konsens über Sarrazin gibt, dann den, dass er die derzeitige deutsche Gefühlslage adäquat erfasst habe. Dass es sich bei diesen Emotionen des Aufbegehrens allerdings nur um Hass oder Nicht-Hass handelt, also um die deutsche Form von Likes und Dislikes, wird verschwiegen.
Anrufung des Positiven, oder? Wo bleibt eigentlich das Positive, Herr Kästner?
Ihr könnt ja nur kritisieren, sagt doch endlich mal, was ihr eigentlich wollt. Das ist der klassische Einwurf der Denkfaulen gegen jede radikale, sprich an die Wurzel gehende Kritik.
Es scheint, als hätten Wutbürgerinnen und Wutbürger vor nichts mehr Angst als vor diesem Vorwurf. Wer die Verhältnisse in Frage stellt, ohne gleich ein ausgefeiltes Alternativkonzept auf den Tisch zu legen, wird schief angesehen, nicht ernst genommen. Man könnte ja in ein schwarzes Loch fallen, wenn man sich darauf einließe. Ein schwarzes Loch, in dem man sich nicht mehr gegen alle Eventualitäten des Lebens irgendwie versichert fühlte, wo man sich vielleicht sogar selber anstrengen müsste, um wieder herauszufinden. Durch Gedankenarbeit beispielsweise. Die Angst vor diesem schwarzen Loch ist die große Selbstblockade der Köpfe gegen Kritik. Viel leichter hat man es, wenn man seine eigene Pseudokritik, Stichwort Lügenpack, für wirkliche Kritik hält. Da ist nämlich die vermeintliche Alternative nicht weit. Doch aus Pseudokritik erwachsen logischerweise auch nur Pseudo-Alternativen.
Das Konzept Kopfbahnhof 21 ist aus eben dieser Kritikverweigerung geboren. Es bricht in keinster Weise mit dem herrschenden Geschwindigkeits-, Leistungs- und Wachstumswahn. Dazu einige Originalzitate. Der TGV von Paris nach Stuttgart wird durch S21 nicht schneller. Ebenso falsch ist die Behauptung, nur mit S21 können die Fahrzeit nach Ulm verkürzt werden. K21 bindet die Landeshauptstadt vollwertig in die europäische Magistrale Paris-Budapest ein. Die Fahrzeiten von Ulm und Tübingen entsprechen denen von S21. Vordringlich sollte die Kapazität im Hauptbahnhof durch einen neuen Rosensteintunnel gesteigert und die Neubaustrecke realisiert werden, weil allein sie die Reisezeit verkürzt. Auch der Flughafen Messe wird in 13 Minuten schnell erreicht. Soweit die Beispiele. Das Konzept will neue Gleise, neue Brücken, neue Tunnel, preist den direkten Anschluss von Messe und Flughafen und als Gipfel mit K21 werde, Zitat, eine größere Leistungsfähigkeit erreicht als beim Durchgangsbahnhof. Sprich, mehr Wachstum und Geschwindigkeit mit K21.
Überhaupt ist der Umgang mit Kritik, die nicht konstruktiv sein will, oder die sich direkt an die Proteste und ihre Inhalte richtet, bezeichnend, weil sie zur mühsamen Auseinandersetzung mit sich selbst nötigt und auf reale Widersprüche und Konflikte keine unmittelbare Lösung weiß, will niemand sie hören, geschweige denn aushalten. Dem Kritiker wird Praxisferne vorgeworfen und dieser zumeist reflexhaft vorgetragene Einwand entpuppt sich als deutschtümelndes Ressentiment gegen Denken und Intellektualität.
Ein deutscher Protest, oder? Über die Hintergründe der Liebe zu Paul Bonatz.
Vielfach wird in den Protesten gegen S21 deutlich, wie wenig und ganz entgegen dem eigenen Anspruch die NS-Vergangenheit in Deutschland verstanden und aufgearbeitet ist. Einig sind sich Gegner wie Befürworter des Projekts in einem. Je länger der Nationalsozialismus her ist, desto eifriger verspüren sie das Bedürfnis, dagegen zu kämpfen. Da vergleicht ein prominenter S21-Befürworter die Trillerpfeifen der Gegner mit Nazi-Methoden. S21-Gegner faseln allen Ernstes von KZ und Auschwitz, wenn die Polizei Knastcontainer aufstellt und verleihen dem bedauernswerten Opfer eines Wasserwerfereinsatzes tatsächlich einen Preis, der an einen Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus erinnert. Da erhält ein Protestsong, der, man will es nicht glauben, wahrhaftig in den Ausruf »Stuttgart erwache« mündet, die höchste Bewertung aller User. Und der Schlichter Heiner Geißler verlieh seiner Beschwörung des Friedens für Stuttgart mit der Frage Nachdruck, wollt ihr den totalen Krieg?
Bezeichnend die nachfolgende Debatte, die das Thema skandalös verfehlte. Ob man denn die Worte der Nazis gebrauchen dürfe, wurde da tiefsinnig resoniert und kommentiert. Anstatt aufzuschreien darüber, dass man überhaupt auf den perversen Gedanken kommen kann, das, was gegenwärtig in Stuttgart passiert, auch nur im Entferntesten mit dem totalen Krieg zu vergleichen, den die nationalsozialistischen Deutschen geführt haben. So lange, bis ihnen von den Alliierten das Handwerk gelegt wurde. Unwissen über Shoah, über den Vernichtungskrieg, über den unsäglichen Terror kann es nicht sein, was die Debatte leitet. Es wird verdrängt, umgearbeitet und zurechtgelegt, dass sich die Balken biegen. Erschreckend, wie dünn der demokratische Firnis ist. Kaum wird der Bürger wütend, mag er nicht mehr so recht unterscheiden zwischen bürgerlich-demokratischem Staatswesen und nationalsozialistischem Terror. Angesichts der heraufziehenden Krise fragt man sich unwillkürlich, wie stark die demokratischen Dämme wirklich sind.
In diesem Zusammenhang verdient der Umstand besondere Beachtung, dass ausgerechnet der abstoßende graubraune Bahnhofsklotz in Stuttgart auf dermaßen viel Sympathie stößt, dass sich noch nicht einmal die Betreiber des S21-Projekts trauen, das Ding restlos dorthin zu befördern, wo es hingehört, in den Orkus der Geschichte nämlich. Ein Ergebnis der Abstimmung steht deswegen leider jetzt schon fest. Man wird in Stuttgart weiter mit dieser widerlichen Mischung aus wilhelminischer Trutzburg und Reichsparteitagsgelände leben müssen.
Zur Liebe der Stuttgarterinnen zu ihrem Bonatzbau, hier ein leicht gekürzter Text des Politikwissenschaftlers Clemens Heni, zu finden auf seiner Homepage clemensheni.wordpress.com.
Stuttgart ist doch keine Vorstadt von Jerusalem. Paul Bonatz, der Nationalsozialismus und die Grünen K21.
Paul Bonatz genießt Kultstatus im Ländle, aller Orten. Mit dem Stuttgarter Hauptbahnhof solle sein architektonisches Meisterwerk teilweise abgerissen werden, jault eine Erklärung von K21. Geschichtsklitternd zieht die grünen-dominierte Ländlesrevolte dabei auch eine Linie zur Weißenhof-Siedlung. Doch wie stand Bonatz zu dieser Mustersiedlung des Werkbundes und was machte Bonatz ab 1933 im SS-Staat? Der Stuttgarter Hauptbahnhof wirkt wie ein Nazi-Bauwerk, obwohl er doch schon 1928 fertiggestellt wurde. Paul Bonatz nahm typische Elemente der NS-Architektur vorweg.
So kommt den Bahnhofsportalen die symbolische Funktion von Stadttoren zu, die in ihrer Monumentalität auch für sich alleine stehen könnten. Dieser Ausdruck von Herrschaft und Macht ist auch in den Großprojekten des Dritten Reiches zu erkennen, so an der von Bonatz entworfenen Reichsautobahnbrücke bei Limburg an der Lahn. Diese architektonische Verwandtschaft von Bonatz und dem Nationalsozialismus zeigte sich auch in seiner Abwehr der Stuttgarter Weißenhofsiedlung. Er schreibt bereits 1926 während der Planung für die moderne Siedlung,
Zitat: Man hat das Gefühl, als stürze sich die Stadt mit der Werkbundsiedlung am Weißenhof in ein Abenteuer. In vielfältigen horizontalen Terrassierungen drängt sich in unwohnlicher Enge eine Häufung von flachen Kuben am Abhang hinauf, eher an eine Vorstadt Jerusalems erinnernd als an Wohnungen für Stuttgart.
So dann wurde von Bonatz, Paul Schmidthenner und anderen ein Gegenprojekt zur Weißenhofsiedlung geplant und 1933 umgesetzt, die Kochenhofsiedlung. Kernpunkt war architektonisch die Satteldachpflicht, also Vorder- und Hinterseite der Häuser müssen Schrägdächer haben. Walmdächer haben gar alle vier Seiten des Daches als Schräge. Ganz konträr zur modernen Weißenhofsiedlung mit ihren Flachdächern, die in vielen Aspekten an Tel Aviv erinnert.
Schon bald nach der Machtergreifung nutzte Paul Bonatz die Gelegenheit, ideologische Konformität mit den neuen Machthabern in Stuttgart zu zeigen. Im August 1934 erschien das erste Heft der neuen Zeitschrift Die Straße, herausgegeben vom Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen Fritz Todt im Volk und Reich Verlag in Berlin. Auf Seite 1 ist eine Abbildung mit Hitler und einem Spaten. Fritz Todt, der 1938 die Organisation Todt gründete, schreibt in einem programmatischen Text Straßenbau, Bekenntnis und Forderung:
Das Straßenbauprogramm des Führers war die erste große Maßnahme, die das nationalsozialistische Deutschland in Angriff genommen hat. Der Straßenbau muss die erste Maßnahme bleiben, nicht nur zeitlich, sondern auch in der Leistung. Dann wird das Straßenbauprogramm zum kennzeichnenden Ausdruck deutschen Lebenswillens und deutscher Reichseinheit.
In diesem Heft ist auch Paul Bonatz als Autor mit dabei. In der nächsten Ausgabe, welche auf dem Titelblatt neben Arbeitsgerät selbstverständlich auch zwei große Hakenkreuzflaggen abbildet, schreibt Bonatz, Zitat: Die Autobahn ist die sinnfälligste Äußerung der Kraft des neuen Staates. Zitat Ende. 1936 beschreibt der Stuttgarter Professor, erneut Zitat, eine rassige Eisenbahnbrücke, Zitat Ende, und möchte alles harmonisch mit der Natur verbunden sehen. Rassig muss es also zugehen in der Natur, der Gesellschaft wie der Architektur.
Bonatz war ein nationalistischer Architekt, was sich zum Beispiel in der Planung eines Ehrenmals für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs in den Jahren 1931 bis 1936 zeigt. Der Langemark-Mythos und das Gedenken an die Soldaten des Ersten Weltkriegs waren konstitutiv für die nationale Bewegung zur Zerstörung der Weimarer Republik und sehr wichtig in der Frühphase des Nationalsozialismus. Dieses Ehrenmal, wie auch der starke Einsatz von Bonatz für die Reichsautobahn, werden in dem Huldigungsband von Friedrich Tamm gewürdigt, 1937, Zitat:
Die Bauten der Reichsautobahn, deren Berater Paul Bonatz seit 1935 ist, sind auf diesem Wege ein gutes Stück vorangekommen. Diese Bauten haben den Geist gemein, der auch für die jüngsten großen Arbeiten bestimmend sein wird. Sie zeigen eine männlich ernste deutsche Gesinnung, wie sie aus den großen Bauten des frühen Mittelalters zu uns spricht.
Die ernste deutsche Gesinnung zeigt sich auch, wenn Bonatz 1942 während des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs die Reichsautobahnen mitplant. Bonatz möchte mit der Architektur der Reichsautobahn wie deren Tankanlagen und Straßenmeistereien den nationalsozialistischen Staat stolz und kraftvoll repräsentiert wissen. Zitat: Die preußischen Straßenwärterhäuser um 1800 drückten bei all ihrer Kleinheit aus: Ich vertrete den Staat. Dazu müssen wir bei den um so vieles vergrößerten Aufgaben auch kommen.
Paul Bonatz stellt sich nicht erst seit 1933 in den staatlichen Dienst völkisch-sozialer Lebensanschauung. Er publiziert, wie zitiert, 1942 Bücher zur Reichsautobahn. Darin sind viele Abbildungen wie ein Eingang zum Dienstgebäude der Straßenmeisterei Halle-Peißen. Zu sehen ist oberhalb der Türe eine Plastik, bestehend aus einem Adler auf einem Hakenkreuz sitzend. Bonatz betreibt Nazi-Propaganda mit architektonischen Mitteln.
Bonatz schrieb: Wenn der Führer die Städte in der Ebene an den Hauptverkehrszug oder einem Platz mit großer Ausdehnungsmöglichkeit hinweise, wenn er für Köln und Hamburg die Plätze am Strom bestimme, also überall nach dem Einmaligen, dem Charakteristischen suche, so würde er für Stuttgart sicher mit der Höhenbekrönung einverstanden sein. Die exakte bauliche Gestaltung dieser Anlage, etwas mit Freitreppen wie bei den Propyläen, müsse ein Wettbewerb unter den heimkehrenden Kriegern entscheiden. Zitat Ende.
Heute verteidigen Grüne bruchlos einen Architekten wie Bonatz, der seinen Beitrag gern leistete zum Erfolg des Nationalsozialismus und mit den deutschen Kriegern der Wehrmacht, des SD, der SS, den Polizeibataillonen mitfieberte. Während des Holocaust machte er sich Gedanken und entwickelte Pläne, wie Straßenmeistereien oder Reichsautobahntankstellen gebaut werden sollen, damit die deutschen Räder rollen können für den Endsieg.
Das verweist auf eine ganz eigentümliche Geschichte bis heute. Wenig bekannt, analysiert und diskutiert ist die Tatsache, dass bei der Gründung der Grünen Ende der 70er Jahre ehemalige NSDAP-Mitglieder und Rechtsextremisten beteiligt waren. Es geht insbesondere um die ideologischen Affinitäten von Ökologie, Nationalismus, Purifikation des Volkskörpers oder des Gartens. Auch die Tatsache, dass die Schutzstaffel, die SS, in Dachau einen Kräutergarten anlegen ließ, war kein Zufall.
Die Architekten von Stuttgart 21 sind jedoch noch viel zu zurückhaltend und indifferent gegenüber dem allzu deutschen Erbe. Sowohl die große Halle wie auch der Turm mit dem Mercedes-Stern darauf sollen stehen bleiben. Damit wirbt die Bahn. Es ist wohl keine gute Idee, dutzende Kilometer Tunnels zu graben, damit der ICE ein paar Minuten schneller rauschen kann. Deshalb ist Stuttgart 21 ein jedenfalls in der Streckenführung merkwürdiges Projekt. Ein neuer Bahnhof für Stuttgart jedoch? Das wäre ein Fortschritt, wenn es denn wirklich etwas Neues gäbe. Doch die Bonatsche Halle soll ja gerade stehen bleiben.
Warum jedoch sind so viele Grüne, immerhin politisch die stärkste Fraktion in Stuttgart, engagiert gegen Stuttgart 21 und für K21? Analytisch relevant ist vor diesem Hintergrund ein Text von Andrzej S. Markowitz, Professor für Politikwissenschaft an der University of Michigan aus dem Jahr 1988. Zitat:
Die Gefahr liegt überspitzt gesagt darin, dass die Grünen zu einem immer wichtigeren Bestandteil einer politischen Kultur der neuen Unbefangenheit werden, die sich in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit in den letzten Jahren sogar des komplizierten und einzigartigen Verhältnisses zwischen Deutschen und Juden bemächtigt hat und somit auch des Holocaust. Eines unvergleichlichen Faktums in der Geschichte, das zwar ohne die nationalsozialistische Zwangs- und Willkürherrschaft undenkbar gewesen wäre, das jedoch mehr als Faschismus war, ein Phänomen sui generis, das auch von der deutschen Linken nie als solches aufgearbeitet wurde.
Markowitz und Philipp S. Gorski schreiben wenig später, diesen Gedanken von Markowitz fortführend, Zitat: Wir wagen die kühne Behauptung, dass es direkte, wenn auch zumeist versteckte, Verbindungslinien zwischen Auschwitz und den Grünen gibt. Zitat Ende. Diese Verbindungslinien sind es, welche es zu analysieren gilt. Wer sich Fernseh- oder Radioberichte, Internettexte wie auch die Printmedien zu Stuttgart 21 anschaut, sieht, mit welcher geradezu religiösen Stimmung die Gegnerinnen und Gegner mobil machen. Der Zaun vor dem Abriss stehenden Seitenflügel wurde als Wallfahrtsort bezeichnet im ZDF.
Es geht hier weniger um ökonomische Krise, leere Kassen für solche unmäßigen Projekte oder um die Bahn mit ihren hauseigenen Problemen. Es geht um diesen Bahnhof. Die Schwaben verteidigen ihn, so als ob das ein schönes Bauwerk oder Bonatz ein ehrenwerter Architekt gewesen sei. Weder noch.
Vielmehr sind die Verbindungslinien von Auschwitz zu den Grünen und die Verbindung von Bonatz, seinem monumentalen, den NS architektonisch antizipierenden Stuttgarter Hauptbahnhof, sein Mitbauen an den Reichsautobahnen und seine Ehrerbietung für den Führer 1941 in den Fokus zu nehmen. In den Archiven gibt es noch viel mehr Dokumente über Bonatz und seine Aktivitäten während des Nationalsozialismus. Es ist von besonderer Bedeutung, dass gerade die Grünen, Linke, sogenannte Umweltschützer, Pfarrer, Architekten, Künstler und viele andere Engagierte im Schwabenland nicht auf die Nazizeit, die Autobahn- und NS-Architektur reflektieren.
Antisemitismus zeigt sich dann auch in einer Erinnerungsabwehr und diese neue Unbefangenheit, die heute nicht mehr neu ist, gilt es zu kritisieren. Renate Künast, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag, ging kürzlich nach Stuttgart, um auf einer Großdemonstration gegen Stuttgart 21 und für den Bonatzbau zu reden. Zuvor arbeitete ihre Kollegin Kerstin Müller federführend am anti-israelischen Bundestagsbeschluss vom 1. Juli 2010 zur Gaza-Flottille, der fraktionsübergreifend und einstimmig beschlossen wurde.
Es ist vor diesem Hintergrund konsequent, dass sich Grüne, Linke und Gleichgesinnte gegen Stuttgart 21 wie auch gegen Israel, dafür aber für einen Architekten einsetzen, der 1926 Stuttgart nicht zu einer Vorstadt Jerusalems verkommen lassen wollte. Unisoa, qui mal y pense. Ein Schuft, wer Böses dabei denkt. Gell?
Soweit der Politikwissenschaftler Clemens Heni mit seinem Aufsatz »Stuttgart ist doch keine Vorstadt von Jerusalem«. Paul Bonatz, der Nationalsozialismus und die Grünen.
Höchst interessant ist übrigens auch die Faszination, die der Gedanke der Schlichtung auf sehr viele Stuttgarterinnen und andere Deutsche ausübte, egal ob pro oder contra S21. Dabei wusste doch jeder, der 2 und 2 zusammenzählen kann, dass zwischen oben bleiben und Verlegung unter die Erde nun mal kein Kompromiss möglich ist. Entweder Bahnhof oben oder Bahnhof unten. Warum mussten sich selbst diejenigen Anführer der Proteste, die die Falle wohl gerochen haben, dem Sog der verbreiteten Schlichtungssehnsucht beugen? Warum haben Abermillionen dem Nachrichtensender Phoenix die höchsten Einschaltquoten aller Zeiten beschert, wo doch für jeden denkenden Menschen von vornherein feststand, dass dabei nichts herauskommen konnte, man seine Zeit folglich wesentlich vergnüglicher und sinnvoller als vor dem Bildschirm hätte verbringen können.
Selbst einem Großteil der Protestierenden ist ganz offensichtlich unwohl bei dem Gedanken, dass in einer Gesellschaft Interessengegensätze ausgetragen werden können. Ihre Sehnsucht nach dem großen Schlichter, der Zank und Hader beenden und dem großen Ganzen dienen sollte, ist im Kern ihre Sehnsucht nach der Volksgemeinschaft. Noch im Motto von Geißlers lächerlichem Kompromissvorschlag, der die schlechten Seiten beider Projekte vereint, also Untertunnelung plus Fortbestand der Gleisfläche, schwingt diese Sehnsucht mit. Denn dieser trägt nicht etwa den Titel »Optimales Verkehrskonzept für Stuttgart« oder »Beste Stadtentwicklung für Stuttgart«. Nein, er heißt bezeichnenderweise »Frieden für Stuttgart«.
Wenn die Einrichtung der Gesellschaft tagtägliche Zumutungen und Zwänge hervorbringt, ist das Unbehagen an und in der Gesellschaft allzu verständlich. Es gibt selbstredend genügend gute Gründe, gegen das Wahnsinnsprojekt S21 zu sein. Doch wenn zugleich der aus dem Unbehagen, der Empörung oder der Verzweiflung resultierende Aufschrei nicht automatisch kritisch ist, sondern vor allem und in Deutschland zumal konformistisch, wenn also, wie Roger Behrens schreibt, die Verzweiflung noch lange keine Idee und kein Ideal der Humanisierung hervorbringt, dann bleibt nur eines übrig. Dem Misstrauen gegen die scheinbar verantwortlichen Einzelnen selbst zu misstrauen. Den eigenen blinden Affekt nicht schon als Kritik umzulügen, sondern sich selbst über die unbewussten gesellschaftlichen und individuellen Mechanismen aufzuklären. Beginnen könnte man ja mit folgenden Sätzen von Theodor W. Adorno.
Wer denkt, ist in aller Kritik nicht wütend. Denken hat die Wut sublimiert. Das war ein Text von Lothar Gallo-Bergemann und Markus Merzot. Und zum Abschluss sei uns noch eine kleine Korrektur erlaubt. Dem aufmerksamen Zuhörer ist diese sicherlich auch schon aufgefallen. Als wir von der Differenz von Wesen und Erscheinung gesprochen haben, heißt es korrekterweise natürlich: Der Schein der Gesellschaft erscheint als deren Wesen, Soziales als Dingliches, Gesellschaftliches als Natürliches.